Ja, wo fangen wir an? Es ist natürlich ein breites Thema. Wir haben Green Claims zu den Produkteigenschaften selbst, was viel auf den Verpackungen beworben wird, aber natürlich auch
Ja.
viele Botschaften, die die Verpackungsmaterialien oder den Umgang mit den Verpackungsmaterialien hochhalten und sagen, hey, wir sind die coolsten, wir haben hier nachwachsende Rohstoffe drin, wir haben Recycle-Material, wir haben einen hohen Recycling-Anteil, wir haben biobasierte Rohstoffe in der Verpackung. Was gibt es noch?
Bioabbaubar ist mein
Bioabbaubar,
Liebling.
ja. Kompostierbar, auch ein heißes Ding.
Kompostierbar, ja.
Wenn man über die Fachpack drüber gegangen ist, hat man eigentlich jeden Stand irgendwie grün eingehaucht gehabt und irgendjemand hat immer einen Green Claim hochgehalten. Also die Branche gibt sich da nichts im Moment. Es ist noch ja alles möglich. Ob das so sinnig
Ja.
ist, das zu tun jetzt, ist die eine Frage. Die andere ist, wann wird dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben? Das sollte man vielleicht auch nochmal drüber reden, was da kommt und womit die Kunden sich jetzt Gedanken machen. Oder worüber
Die
sie sich
EU
Gedanken
wird
machen sollen.
sicher, ja, die EU wird hier sicher auch um die Ecke kommen. Vielleicht nicht dieses Jahr, aufgrund der Neuwahlen wird jetzt dieses Jahr in dem Bereich aus meiner Sicht nichts Neues angeschoben. Vor allen Dingen, weil ja auch die PPWR jetzt immer noch im Raum steht und gerade kurz vorm Scheitern ist. Aber ich denke, dass da nächstes Jahr auf jeden Fall auch in dem Green Claim-Thema was Regulatorisches kommen wird.
Also Stichwort Green Claims Initiative, Green Claims Directive, wie ich weiß gar nicht genau, Initiatives ist es gleich, glaube ich. Was ich jetzt mitbekommen habe, also ich bin auch als in meiner Beratungstätigkeit so auf ein paar Plattformen unterwegs, wo Consulting-Projekte ausgeschrieben werden und da poppt dieses Thema immer wieder mal auf. Ist jetzt nicht so 100% mein Schwerpunkt, weil es halt viel auch in Marketing-Aspekte reingeht und vieles in die Aussagen bezüglich der Produkte selbst, die verkauft werden. Das ist so ein Mischmasch. Da kommt die Verpackung, ist meistens da so ein Randgebiet. Und meine Kunden sind halt auch meistens B2B unterwegs und da ist es auch nicht so ein Riesenthema, bin ich ganz ehrlich. Aber die großen Unternehmen, große Markenhersteller, kriegen da so ein bisschen kalte Füße.
Ich denke, das ist auch richtig, dass die kalte Füße bekommen, weil teilweise wird das schon sehr überspitzt über das Marketing nach außen gespielt. Und auch so die B2B-Unternehmen sollten da aus meiner Sicht mehr Beratung oder mehr Beratungsleistungen geben, auch für die Kunden. Was ich extrem kritisch finde bei diesem ganzen Green Claim-Thema, ist einfach, dass der Verbraucher sich überhaupt nicht auskennt. Und durch diese zum Beispiel biologisch abbaubar, die Verpackung oder Plastik biologisch abbaubar. Als normaler Verbraucher, was denkst du? Ach super, kann ich in den Wald schmeißen
Ja.
und dann verrottet, weil es ist ja biologisch abbaubar. Dass aber das ein chemischer Prozess ist, auch der angestoßen werden muss und dass bioabbaubarer Kunststoff nicht im Wald verrottet, sondern dass der da auch über 10 Jahre liegt und eigentlich die Umwelt verschmutzt, das finde ich so kritisch. Und da sollten schon auch die Unternehmen aufklären, mehr auch in der Öffentlichkeit.
Aber siehst du das jetzt mal aus deiner Privatpersonenperspektive gesprochen, nicht als völlig irrelevant, was da im Moment auf den Verpackungen draufsteht? Also mir geht es zumindest so, wenn da jetzt draufstehen würde, über die gelbe Tonne zu entsorgen oder auf deinem Hauskompost kannst du das ablegen. Also so richtige Verfahrensanweisungen, Tipps fürs Recycling, das würde ja mir viel mehr helfen, als wenn da draufsteht 100% Rezyklatanteil. Was heißt das jetzt für mich? Welche Konsequenz leite ich daraus ab? Ja.
Ja,
Weil man hat ja
absolut. Für den
nicht.
Endverbraucher wäre das viel besser.
Ja.
Weil jetzt haben wir beide irgendwo einen Packaging-Hintergrund, wo man sich vielleicht so ein bisschen auskennt und wo man auch das Thema Mülltrennung und Ressourcenverwendung vielleicht nochmal, weiß ich nicht, strenger sieht. Also ich achte schon darauf, dass ich den Müll so entsprechend trenne, dass er auch recycelt werden kann. Und da gibt es ja auch schon viele, die das gar nicht machen, wo man ja da schon mal anfangen müsste. Und wenn man die mit so Fachbegriffen dann überfordert, dann wird das Thema viel schwieriger werden. Du hast recht, wenn man einfach normale Tipps auf die Verpackungen draufschreiben würde, wäre das auf jeden Fall zielführender für den gesamten Recyclingprozess und auch für die Nachhaltigkeit dann.
Also ich bin ja jetzt kein Marketingmensch, aber aus Marketingaspekten würde sich sowas meiner Meinung nach auch viel besser verwerten lassen. Also in allein Anzeigenschaltungen mit klaren Tipps, wie ich mit dem Produkt umgehen kann oder ja, weniger jetzt die Initiativen bewerben, was man mit seinen Produkten vermeintlich in der zweiten Instanz, meinetwegen Regenwälder ist ja immer so ein Thema, was geschützt wird durch sein proaktives Handeln als Konzern. Halten sehr oft vor. Saubere Gewässer ist ein Thema, ja, was sich viele auf die Fahne schreiben, oder der Schutz der Gewässer, der Meere ist ein Thema. Aber das sind ja alles indirekte
Ja.
Geschichten. Also hat mit, es ist so fernab von dem, was ich jetzt für relevant erachte. Also wenn zum Beispiel mal jemand mir erklären würde, darf ich den Pizzakarton, wenn er Öl verschmiert, jetzt noch in die blaue Tonne packen, in die Altpapiersammlung, oder muss ich den in die schwarze packen? So einfache Geschichten, ja. Oder was ist denn
Ja.
mit den Milchkartonagen? Muss ich die Deckel abmachen, inklusive dem Teil, der auch verklebt ist? Oder ja, wo fängt es an, wo hört es auf?
Ja, und da bist du halt auch ganz, ganz schnell aus meiner Sicht in dem Greenwashing-Thema mit drinnen, weil wenn es nicht praktikabel für den Endnutzer ist, dann ist es eigentlich egal, was ich draufschreibe und wie ich es konzipiere, weil wenn der Endnutzer es nicht macht und ich sage mal, es ist so unpraktikabel, ich sage mal ein Beispiel ohne Markennennung, aber ein Beispiel, es gibt einen Käsehersteller, den Käse esse ich sehr gerne und die werben mit einer Verpackung, die man komplett trennen kann, wo man die Folie abmachen kann, sozusagen den oberen Layer und dann auch die Schale, die aus Karton und Folie besteht, trennen kann. Dieses Trennen der Folie und des Kartons ist so aufwendig, dass man so lange braucht, bis man da irgendwo eine Öffnung findet, dass man das aufmachen kann, wo man mit Nägeln dazwischen gehen muss. Und wenn man ungeduldig ist, trennt das keiner. Also da muss man
Ja, ich
wirklich,
weiß.
ich bin selber, dass ich mir manchmal denke, man, jetzt schmeiße ich es einfach weg, weil es mich selber aufregt, weil ich so lange brauche, das auseinanderzufuseln. Und da ist mir die Hürde ein bisschen zu hoch für den normalen Verbraucher, der sich da nicht so mit diesen Themen auseinandersetzt, als dass der das wirklich jedes Mal macht und rumprobiert, bis er es irgendwann getrennt hat, die Layer, um dann in den gelben Sack, die Folie und ins Altpapier den Karton zu entsorgen. Und das, muss ich sagen, sehe ich dann kritisch auch.
Wie machen es denn andere Länder? Haben wir Beispiele, haben wir gute? Also ich weiß, dass die Franzosen mit Piktogrammen den Recyclingweg vorgeben bei den Endverbrauchern, bei den Consumer Packaging. Bei uns in Deutschland gibt es noch gar keine Kennzeichnungspflicht, soweit ich das weiß.
Nee, da gibt es noch gar keine. Italien ist allgemein im Recyclingprozess sehr schlecht. Also das ist leider kein Positivbeispiel, weil hier aus meiner Sicht der gesamte Sammelprozess auch noch nicht so richtig funktioniert. Also da hat man immer noch im Altpapier zum Beispiel unglaublich viel Plastik, Plastikflaschen. Das ist ein immenser Unterschied, wenn ich jetzt in Italien in so ein Pölper reingucke, in so einer Papierfabrik, was da alles drinnen ist, im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel. Da sind wir in Deutschland schon gut aufgestellt.
Okay, und wie hast du zufällig Zahlen, wie groß der Einfluss der Consumer Packaging Thematik ist für den Papierstrom? Also ist das ein hoher Anteil? Ich hatte vor kurzem, oder vor kurzem ist gut, in der ersten Staffel ja schon ein Gespräch mit dem Alex Butsch, der sich da mit dem Stoffkreislauf ganz gut auskennt. Ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf.
Eine genaue
Aber
Zahl habe ich auch nicht im Kopf.
es ist nicht
Was halt
ohne, ne?
natürlich ist, genau, also es ist nicht ohne, das hat man extrem gemerkt in dieser Corona-Zeit,
Nein.
wo auf einmal alles zu hatte, wo dann auch zum Beispiel Möbelverpackungen, weil die Möbelhäuser zu hatten, wo große Verpackungen nicht mehr zurück in den Kreislauf gekommen sind. Und da hat man gemerkt, dass das Altpapier sehr knapp geworden ist. Also es hat schon einen sehr, sehr hohen Anteil noch auch.
Ja, aus meiner Sicht bei B2B-Verpackungen, Schutzverpackungen für die Industrie, tue ich mir ehrlich gesagt ganz leicht, weil ich relativ einfach im Entwicklungsprozess beeinflussen kann, ob ich diese Materialien sauber voneinander trennen kann. Ja, da habe ich dieses Thema Verschweißen oder Verkleben von unterschiedlichen Materialien nicht so oft. Aber ganz,
Ja.
ganz selten eigentlich nur, ja. Und da kann ich dann relativ zügig auch Substitute für bereits bestehende Lösungen etablieren. Also ob ich jetzt zum Beispiel ein PP, ein PE oder ein PET-Band nehme zum Umreifen. Das ist eine Entscheidung, die muss ich letztendlich auf dem Papier treffen, anhand der Reißfestigkeit ein paar Spezifikationen abgleichen, ob das mit meinen Maschinen noch so funktioniert. Und vielleicht dann natürlich auch, was heißt vielleicht, das ist ganz sicher ein entscheidender Punkt, die Kosten. für Industriebetriebe. Ja, aber ansonsten war es das. Ja, da wird mit so einer Entscheidung kann relativ zügig gefällt werden. Und ich habe, solange ich innerbetrieblich das zu einem anderen Unternehmen schicke, nicht innerbetrieblich, solange ich das national zu einem anderen Unternehmen schicke, kann ich auch gewährleisten, dass die einigermaßen vernünftig mit dem Müll oder mit dem Verpackungsabfall umgehen und das in die Wertstoffkreisläufe zurückführen. Also es ist ein überschaubarer Prozess. Ja. Weil Ballenpressen, Kartonagenpressen sind in vielen Industrieunternehmen mittlerweile vorhanden. Die ersten fangen jetzt auch an, sich Schredder für Kunststoff, für Folien und solche Sachen zu besorgen.
Das hast du sogar im Einzelhandel schon. Du hast ja diese Pressen, auch Altpapierpressen, auf den Höfen stehen bei den Supermarktketten.
Ja, also das sehe ich jetzt eher so eine, weniger die Baustelle. Zumal die jetzt, die B2B, wenn jetzt nicht mal unbedingt ein Logodruck oder irgendwelche Sicherheitshinweise, wie jetzt was im LKW oder im Überseecontainer gelagert oder gehandelt werden muss, das wird aufgedruckt, aber da sind ja meistens keine Claims drauf. Ja. Also Werbebotschaften auf B2B-Verpackungen ist eher noch eine Seltenheit. Kann natürlich aber jetzt auch positiv genutzt werden. Also ich finde, es ist ein super Ansatzpunkt, jetzt endlich damit anzufangen, die Oberfläche, die so ein Karton mit sich bringt, auch bei einer Industriemaschine mal dafür zu nutzen, darauf hinzuweisen, welche Nachhaltigkeitsaspekte man mit seiner Verpackung verfolgt, welchen Beitrag man jetzt durch die Umstellung meinetwegen von einer Holzverpackung auf eine leichtere Wellpappenverpackung, was man damit bewirkt und was man sich dabei gedacht hat. Und das kann meiner Meinung nach auch ein Kaufargument sein für die Kundschaft, auch im B2B-Bereich.
Ich glaube auch, vor allen Dingen, weil wir ja immer mehr uns die Supply Chain anschauen, also auch wenn es in das Thema CO2-Fußabdruck etc. geht. Und da sind ja auch innerbetriebliche Transportprozesse oder, wie du gesagt hast, innerhalb von Deutschland auch im B2B-Bereich, dass die mitbewertet werden. Und da muss man ja schon auch über die komplette Lieferkette gucken, dass man es möglichst nachhaltig alles optimiert. Und das zählt ja alles mit rein. Ich kann ja nicht nur das Ende der Lieferkette mir angucken und sagen, super, nachhaltig, und habe aber die ersten 80% nicht drauf geachtet. Dann komme ich ja auch wieder in so ein Thema rein, dass ich unglaubwürdig werde als Unternehmen. Und dann sollte man auf jeden Fall diese Verpackungen auch nutzen, auch optimieren und auch gucken, wie ich hier möglichst mit einem Monomaterial, und das ist halt einfach das Thema, Monomaterial ist einfach das Beste, wie du sagst, Lagentrennung etc. ist immer schwierig im Recycling-Bereich. Und da kommst du ja dann auf den nächsten schönen Green Claim, wenn du sagst 100% recycelbar, wenn der Verbraucher oder auch die Unternehmen, B2B-Unternehmen, sich da nicht weiter mit beschäftigen, haben wir ja zum Beispiel das Thema, dass auch eine energetische Verwertung teilweise mit in 100% recycelbar mit reinfällt, also auch statistisch, weil es wiederverwendet wird, allerdings energetisch, und das heißt, es wird verbrannt. Und das ist natürlich dann ein Thema, was mir bei unterschiedlichen Materialien, die zusammen beschichtet sind, die nicht voneinander getrennt werden können im Recyclingprozess, passiert. Da habe ich automatisch eine energetische Verwertung. Hm.
Ja, ich bin selber da ein bisschen vom Glauben abgefallen, als ich war im Seminar und habe mir angehört, wie die CO2-Bilanzierung von Verpackungen aussehen kann. Und ich konnte es nicht glauben, aber was schätzt du denn, wie die Deponierung in eine CO2-Bilanz eingeht? Hast du den?
Positiv.
Es ist zumindest neutral. Weil nach 100 Jahren auf der Deponie wird das quasi als Rückführung in den Wertstoffkreislauf gezählt. Und dann kannst du alles irgendwie auf den Haufen knallen. Ja? Kippst Erde drauf, wartest 100 Jahre und dann ist es auf dem Papier schön gerechnet. Also es ist ein riesenkomplexes Thema. Und diese Green Claims reduzieren extrem. Also es ist halt versucht, da draußen eine positive, eine Botschaft die abfärbt auf sein eigenes Produkt und auf seine eigene Firma mit auf die Verpackungen aufzubringen. Und der Schuss geht, glaube ich, echt nach hinten los, wenn die Leute anfangen, das zu hinterfragen und sich Gedanken drüber zu machen. Und dieser Schuss kann ausgelöst werden, wenn halt die ersten Firmen echt harte Facts dahinter legen. Und durch eine Gesetzesvorgabe, spätestens dann, muss ja faktenbasiert, nachprüfbar und sauber belegt nachgewiesen werden, was wirklich dahinter steckt, ja.
Ich glaube, dass man sich als Unternehmen da schon mit einem relativ guten USP positionieren kann, wenn das nicht nur ein Marketing-Thema ist, sondern wenn es wirklich gelebt wird und wenn man das jetzt schon mit Zahlen belegen kann. Weil das wird ein Thema für die Zukunft sein. Die EU hat ja jetzt schon, ich glaube, letztes Jahr mal diese ganzen Logos verboten, weil das sind ja auch teilweise Green Claims at its best. Da drucke ich mir irgendwas drauf auf meine Verpackung, design mir selber ein Ökosiegel oder sonstiges, was super aussieht in der Farbe grün. Dann denkt man, es auf jeden Fall nachhaltig. Und das war ja auch ein Wildwuchs. Also es ist ja immer noch so, dass es für den Verbraucher eigentlich sehr, sehr intransparent ist, welches Logo steht für was. Und diesen Wildwuchs hat ja die EU so ein bisschen unterboten jetzt zumindest, weil man jetzt nicht mehr eigens erfundene Logos verwenden darf. Trotzdem glaube ich, dass es immer noch so ist, dass viele Gütesiegel gar nicht bekannt sind und man auch gar nicht weiß, genau wofür die stehen. Also da müsste man auch noch mal mehr Aufklärungsarbeit machen, um das auch noch mal besser zu kommunizieren, dass man auch wirklich die Spreu vom Weizen trennen kann bei den Unternehmen, wo man sich dann auch sicher sein kann, welches Gütesiegel, wem kann ich glauben und was ist jetzt eher in eine Greenwash-Richtung?
Also, ich tue mir einfach schwer zu verstehen, warum es viele Konzerne oder Unternehmen erst nötig haben, mit einem Gesetz konfrontiert zu werden, um dann aktiv zu werden, weil man mit ein bisschen Hirnschmalz und einem Invest, der sich meiner Meinung nach in Grenzen hält, trotzdem proaktiv was Gutes tun kann und das auch marketingtechnisch gut verwerten kann. Was hier bis jetzt passiert ist, ist halt oft ein Verschleiern, ein Kaschieren. Ja. Und da nicht eine Ehrlichkeit von Anfang an zu fahren, das ist was wo ich, das geht einfach in meinen Kopf nicht rein. Ja, also das ist ein Thema, was ich so nicht verstehe, weil es ist nicht nötig. Definitiv nicht. Wenn ich ein gutes Produkt habe und sage, okay, meine Verpackung ist aus diesen und jenen Gründen so gestaltet, wie sie jetzt nun mal ist, weil wir damit eben auch den sicheren Transport unseres sehr aufwendig hergestellten Produktes schützen, ja, und die Wertbeständigkeit des unseres Produktes, was wir geschaffen haben, aufrechterhalten, dann ist ja der Zweck der Verpackung ist ja erfüllt. Also dann haben wir ja noch 1:1 Match zu dem, was wir in dem ganzen Entwicklungsprozess, wenn es um die Verpackungsgestaltung geht, haben wir genau das erreicht, was wir eigentlich wollten, nämlich das Produkt kommt sicher von A nach B und kann so verwendet werden, wie es mal gedacht war. Worst Case ist, dass wir einen Produktschaden haben, dass das Produkt nicht zur Verwendung geführt wird, ja, und entsorgt werden muss, weil dann haben wir mit unserer Verpackung, die ja über den gesamten Lebenszyklus nur ein Mini-Teil eigentlich ist, wenn wir jetzt mal einen CO2-Fußabdruck nehmen, das ist ja wirklich vernachlässigbar, ich glaube so um die 2% im Schnitt, aber der Schaden, der entsteht in der CO2-Bilanz, wenn dann mal die Verpackung nicht funktioniert, der ist halt umso größer. Von daher, ja, auch wenn mal auf Materialien zurückgegriffen werden muss, die vielleicht nicht im ersten Step so grün sind, wie das Image nach außen scheint, dann kann das ja trotzdem einen Zweck erfüllen.
Ja, absolut, das sehe ich genauso, weil einfach die Lebensmittelverschwendung an sich ist ja schon schwierig. Also wenn man jetzt in dem Food-Bereich bleibt und man sagt, okay, man spart am Verpackungsmaterial, aber dann gehen die Produkte kaputt. Wie du sagst, der CO2-Fußabdruck des Produktes ist ein Vielfaches von der Verpackung. Und wenn wegen Einsparungen im Packaging-Bereich die Produkte kaputt gehen, auch im E-Commerce oder bei Großteilen, Maschinen, im B2B, überall, wenn ich aufgrund von einer mangelhaften Verpackung ein Produkt beschädige, das nicht bei dem Verbraucher oder bei dem Unternehmen, das zum Beispiel Maschinen einsetzt, ankommt, ist ja der Schaden viel, viel größer.
Ja, und oftmals der verdeckte Schaden, der auch noch mit dazu kommt. Ja klar, ein Produkt wird reklamiert, muss ersetzt werden, das ist die eine Sache. Aber wenn ich hochpreisige Produkte irgendwie verschicke und sie kommen schadhaft an, da färbt dann auch der Transportschaden gleich mal auf das Markenimage des Produktes ab. Und das wird oft nicht kommuniziert. Das sammelt sich irgendwie an und bei der nächsten Investentscheidung, bei der nächsten Kaufentscheidung, geht man mal vielleicht zu jemand anderem, weil der seine Produkte sicher zum Kunden bringt und man diesen ganzen Hassle mit Reklamation, Wartezeit, bis die Ersatzlieferung kommt, hat man dann einfach nicht.
Also und wir wissen alle, wie die Transportdienstleister teilweise mit den Waren umgehen, also auch im Palettenstückgutbereich, in den Hubs, wo umgeladen wird, etc. Also klar, da ist auch Zeitdruck dahinter, so eine große Spedition, wenn in dem großen Hub da zig Paletten ankommen, umgeladen werden, in die einzelnen Touren reingeplant werden und weiterverteilt werden. das muss alles super schnell gehen, weil man kann auch nicht eine Woche auf die Ballette warten, wenn die zum Beispiel im Stückgut verschickt wird. Aber entsprechend ist natürlich auch der Umgang mit den Waren, die dann umgeladen werden. Und umso wichtiger ist, dass die Sachen richtig verpackt sind, weil es ja ein bekanntes Problem ist. Das kann man ja dann nicht als Ausrede benutzen.
Aber viele sind da blind auf dem Auge. Ich weiß nicht, ob sie es ignorieren wollen oder ob es halt einfach nicht bekannt ist, weil man so blind ist und da kein Gespür für hat, weil man vielleicht auch das nicht mal gemonitort hat. Ich habe oft das Szenario, dass, also du kommst ja jetzt mehr aus dem Parcel-Bereich, wo Pakete einzeln verschickt werden, sage ich mal. Wenn man bei mir dann Stückgutpaletten oder auch mal eine volle LKW-Ladung anguckt, die sieht immer picobello aus, wenn die aus dem Versand rausgeht, ja, oder zumindest in der Bereitstellung, so, bis er auf einen LKW kommt und dann das Werkstor verlässt. Da ist es immer super gut. Und dann so Augen zu, nach mir die Sintflut, hoffentlich passiert nichts und alles ist gut. Und von meinem Endkunden wird mein QS-System nicht bestückt. Also ich kriege die Reklamationen ja auch nicht immer eins zu eins zurückgespielt. Von daher, was ich nicht in der Statistik habe, ist nicht relevant für mich. Und die Sache hat unser Haus sauber verlassen. Alles schön und gut. Nach mir die Sintflut. So. Aber dass so eine Palette in einem Verteilerzentrum umgeschlagen wird, ja, da wird das erste Mal mit dem Stapler ein bisschen unsanft reingefahren. Da wird gezogen und geschoben und geschubst. Weil die Mitarbeiter dort wissen natürlich auch nicht immer, wie mit den Produkten sicher umgegangen werden muss. Die sind nicht angelernt, die kennen den Hersteller vielleicht auch nicht, ja, und wissen nicht, wie man die Verpackungen handeln muss. Und dann wird mal was gekippt, was eigentlich nicht gekippt werden darf. Dann wird mal was umgelagert, was eigentlich nicht umgelagert werden darf und so weiter, ne? Und
gestapelt, was eigentlich nicht gestapelt werden darf. Ja, ist der Klassiker.
Ich kann natürlich nicht überdimensionieren, wo wir beim Thema Overpackaging werden. Ich kann nicht den Worst Case immer mit einfließen lassen. Ich muss aber ein Gros der Verpackungsszenarien oder der Versandszenarien versuchen, in mein Verpackungskonzept einfließen zu lassen und das möglichst faktenbasiert, ja, also wirklich mal Testsendungen machen, mal schauen, wie die Waren ankommen und dann im besten Fall festlegen, okay, wo sind denn kritische Punkte bei meinem Produkt, wo muss ich denn wirklich besonders vielleicht den Karton ein bisschen besser dimensionieren, einen Kantenschutz anbringen, vielleicht nochmal mit einem Extrapolster Schaumstoff arbeiten, was auch immer. Aber so das kleinste gemeinsame Vielfache finden, das möglichst ein Großteil aller Verpackungs- oder Versandszenarien abgedeckt wird. Ich sag mal so, wenn du die 80% der Worst-Case-Szenarien erschlägst, das ist schon mal ganz gut.
Ja, 100% wirst du nicht schaffen, weil du hast immer menschliche Einflüsse dabei und schon alleine da wird man die 100% nicht schaffen. Aber es sollte auf jeden Fall so konzipiert sein, dass der Inhalt möglichst geschützt und in den meisten Fällen auch noch nicht beschädigt beim Kunden ankommt, wer auch immer der Kunde dann ist oder auf welchem Versandweg die Ware dann transportiert wird.
Okay. Also fassen wir mal zusammen. Wir haben jetzt demnächst eine Gesetzesänderung oder sagen wir mal, wenn es demnächst, kurz bis mittelfristig, wird die EU was an den Start bringen, was den Firmen...
Vermute ich.
Ja, also ich gehe stark davon aus. Ich denke mal, das wird so wasserfallschematisch nicht unbedingt gleich am Anfang an jeden treffen und auch nicht unbedingt die kleineren Firmen zuerst, sondern ich denke mal, die werden bei den größeren Firmen anfangen und das gestaffelt bis... mit einem gewissen Zeitraum halt ausrollen und dann früher oder später muss sich jeder mit Gedanken machen. Für diejenigen, die jetzt gerade mit der Entscheidung über ein neues Druckbild nachdenken, am besten gleich das Thema angehen, weil dann habt ihr später den Stress nicht mehr. Und ja, die Verunsicherung im Markt ist da, ist spürbar. Ich glaube, dass die Gesetzesvorgabe den ganzen Prozess beschleunigen wird. Schade eigentlich aus meiner Sicht. Sollte viel früher schon initiativ von den Unternehmen eigentlich selbst angestoßen werden. Und ich sehe es als bei dir jetzt ganz klare Aufgabe, die Versender im B2C, aber auch bei mir jetzt im B2B-Bereich, unsere Aufgabe darin, die Firmen aufzuklären, was ist denn wirklich, was sind denn Hard Facts, mit was kann ich denn wirklich rausgehen und du musst mir keine Gedanken machen, dass ich in irgendein Fettnäpfchen trete. Und ja, was ist verlässlich? Weil das ist das, was die Kunden wollen, egal ob Firmenkunden oder die Endverbraucher.
Ja, Transparenz ist wichtig und es wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Und man sollte als Unternehmen für Transparenz sorgen, ohne dass man durch Regularien dazu gezwungen wird.
Ja, schöner Satz zum Schluss dieses Themas. Danke dir.